HR Info. Politik.
Linke Gewalt. Wie gefährlich ist sie? Wie verbreitet ist sie? Ist sie anders oder genauso wie rechte oder islamistische Gewalt? Dieser Frage will ich in dieser Sendung nachgehen. Anlass ist der neue Bericht des Verfassungsschutzes und auch das G20-Treffen in Hamburg. Mein Name ist Christoph Keppeler. Was fällt uns spontan ein beim Begriff linke Gewalt? Den Älteren sehr wahrscheinlich RAF, Baader-Meinhof, Morde an Hans-Martin Schleyer, Jürgen Ponto, Siegfried Buback und vielen anderen mehr. Lange her. Jüngeren fiele wohl ein, vermummte Linksautonome, die sich mit der Polizei Schlägereien liefern. Berlin, Hamburg, brennende Polizeiautos in Frankfurt vor 2 Jahren, brennende Luxusautos in Berlin. Linksextremistische Gewalt scheint sowieso viel mehr mit Feuerlegen zu tun zu haben. Mitte Juni 2017 sind auf Bahngleise in Berlin, Hamburg, Bremen, Köln, Dortmund und Leipzig Brandanschläge verübt worden. An den Anlagen entstanden hohe Sachschäden. Millionen von Bahnreisenden hatten Ärger durch Verspätungen. Linksextremistische Gruppen hatten vor dem G20-Gipfel in Hamburg solche Anschläge und Aktionen angekündigt. Der Sprecher der Bundespolizei in Bremen, Jörg Einemann, meinte gegenüber Radio Bremen,
dass mindestens 12 Straftaten dieser Art in einer Nacht passieren, lässt darauf schließen, dass es sich um eine konzertierte Aktion handelt, um gezielt rund um Hamburg den Bahnverkehr zu stören.
Und es habe auch ein Selbstbezichtigungsschreiben von G20-Gegnern gegeben, so der Sprecher der Bundespolizei.
Wir werten das gegebenenfalls als gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr, ein Verbrechenstatbestand. Und wenn es sich bestätigen sollte, ist es gegebenenfalls Bildung terroristischer Vereinigungen, auch das ein Verbrechenstatbestand. Also keinesfalls ein Bagatelldelikt.
Mittlerweile hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen, wegen der besonderen Bedeutung des Falles, unter anderem wegen der massiven Auswirkungen auf den Bahnverkehr und die Telekommunikation, sowie wegen des länderübergreifenden Charakters der Taten. Menschen waren bei diesen Anschlägen nicht zu Schaden gekommen. Das hätte aber natürlich geschehen können. Wenn es wirklich linke G20-Gegner waren, dann ginge es hier vielleicht wieder um die alte Debatte, die unter Linken seit den 60er Jahren geführt wurde. Gewalt gegen Sachen ja, Gewalt gegen Menschen nein? Oder ist Gewalt gegen Menschen vielleicht doch gerechtfertigt? So sahen es ja die Terroristen der RAF und anderer linker Terrorgruppen. Und heute?
Ihr seid fast an der Küste, fliegende Fische, Schanzenviertel, fliegende Tische. Gewalt gibt es jeden Tag, Ämter, Behörden, Schreibtisch, Täter, Jobcenter, Mauern und Mittelmeer, Pflastersteine dagegen ermittelt schwer. Menschen, die hungern und Kinder im Bunker, neuer Ball Hamburg, lebt voll Klunker. Gießt diese Ordnung in Zement und ihr wundert euch wirklich, warum es brennt.
Martialische Kampfansagen im Netz gegen die Vertreter der globalisierten kapitalistischen Weltordnung. Für viele klingt das furchteinflößend. Am 4. Juli hat das Bundesamt für Verfassungsschutz in Berlin seinen jährlichen Bericht vorgelegt. Es gebe, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière, mehr rechtsextremistische und mehr linksextremistische Gewalttäter.
Im vergangenen Jahr gingen die Verfassungsschutzbehörden von 12.100 gewaltorientierten Rechts- und 8.500 gewaltorientierten Linksextremisten aus. Das sind die höchsten Stände, seit wir diese Zahlen ermitteln und feststellen, seit dem Jahre 2010.
Also auch mehr linke Gewalttäter stellt der Verfassungsschutz fest. Aber die Zahl der wirklichen Gewalttaten von Linksextremisten ist nach den Zahlen um 25% zurückgegangen, von knapp 1.600 auf 1.200. Wie sieht solche linksextremistische Gewalt aus? Der Verfassungsschutzbericht führt unter anderem den Kampf um das besetzte Haus Rigaer Straße 94 im Berliner Stadtteil Friedrichshain an. Als die Polizei das Haus im vergangenen Jahr räumen wollte, demonstrierten mehrere hundert Linksautonome, unter ihnen ein schwarzer Block mit Vermummten. Der Sprecher der Berliner Polizei, Winfried Wenzel, sagte damals,
es gab deutlich polizeifeindliche Äußerungen, es gab sehr früh schon nach dem Start Angriffe auf Polizeibeamte, Steinwürfe, Flaschenwürfe, kam dann auch zu Zerstörung einiger Scheiben von Autos. Das war insgesamt dann eine Phase in dem Aufzug, wo auch Böller, Pyrotechnik, Feuerwerk abgebrannt wurde.
Steinwürfe auf Polizisten, Flaschenwürfe, beschädigte Autos, Böller. Die Polizei setzte Tränengas ein. Später in der Nacht brannten in Berlin wieder einige Autos. Im Bericht des Verfassungsschutzes wird ein anderes Beispiel für linksextreme Gewalt aufgeführt. Im September 2016 zündeten mutmaßliche Linksextremisten in Hamburg zwei Privatautos eines Polizeidirektors bei ihm zu Hause in seinem Carport an. Auf einer linken Internetseite rechtfertigten sie dann anonym ihre Tat. Der Polizeidirektor sei mit der Sicherung des G20-Gipfels befasst und schrieben dann: Die Häuser und Autos der Polizeiführer sind für uns legitime Ziele. Außerdem nannten sie in dieser Rechtfertigung auch die genaue Wohnadresse des Polizeidirektors. Noch ein Beispiel von vor 2 Jahren. Da wurde in Frankfurt das neue Gebäude der Europäischen Zentralbank EZB eröffnet und die globalisierungskritische Blockupy-Bewegung hatte zu friedlichen Protesten in Frankfurt aufgerufen. Zehntausende Menschen kamen nach Frankfurt. Dabei gab es Krawalle. Die ARD-Tagesthemen berichteten.
In der Luft liegt beißender Gestank. Autos, Reifen und Mülleimer brennen. Die Polizei sprüht Tränengas. Gewaltbereite Antworten mit Steinen. Selbst Rettungskräfte werden attackiert. Vermummte verwandeln alles, was nicht nied- und nagelfest ist, in Wurfgeschosse. Frankfurt am Tag der Eröffnung des EZB-Neubaus ist zeitweise wie im Ausnahmezustand.
Ein Erzieher wurde ein Jahr später zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Er hatte Pflastersteine gegen Fensterscheiben geworfen und mehrere Mülltonnen angezündet. Ein 23-jähriger Italiener hatte einen Polizisten mit einem Stein beworfen und verletzt und bekam dafür eine Bewährungsstrafe. Die meisten Blockupy-Demonstranten waren aber absolut friedlich gewesen und verurteilten die Gewalttäter.
HR Info. Politik.
Linke Gewalttaten. Es gibt mehr linksextremistische Gewalttäter. Das stellt der Verfassungsschutz in seinem neuen Bericht fest. Aber diese mehr gewordenen linken Gewalttäter haben insgesamt 1/4 weniger Gewalttaten im vergangenen Jahr begangen. Ich spreche jetzt mit Klaus Schröder. Er ist Professor am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin und wissenschaftlicher Leiter des Forschungsverbundes SED-Staat. Herr Professor Schröder, Sie haben immer mal wieder kritisiert, dass politisch links motivierte Gewalttaten im Vergleich mit rechtsextremistischer Gewalt öffentlich eher verharmlost würden. Inwiefern passiert das? Inwiefern werden aus Ihrer Sicht die linken Gewalttaten verharmlost?
Sie werden dadurch verharmlost, dass sie entweder nicht erwähnt werden oder nur am Rande erwähnt werden oder immer den rechten Gewalttaten untergeordnet werden. Das ist jetzt im Verfassungsschutzbericht auch wieder der Fall. Hier geht es nicht um linke und rechte Gewalttaten, sondern um extremistische Gewalttaten. Und da sind die rechten Gewalttaten deutlich stärker ausgeprägt als die linken bzw. linksextremen. Nimmt man aber die linken und rechten Gewalttaten, dann haben die ungefähr das quantitativ jedenfalls das gleiche Niveau, ungefähr 1700 linke und rechte Gewalttaten jeweils im letzten Jahr. Das liegt daran, dass im Verfassungsschutzbericht der Extremismusbegriff eingeführt wird und dadurch die linken Gewalttaten reduziert werden um ein Drittel oder bis zu 40%, während die rechten Gewalttaten alle als extremistisch gelten. Aber man sollte die nicht gegeneinander aufwiegen, sondern beide sehen, sie haben in etwa das gleiche Niveau und sie sollten so auch entsprechend in der Öffentlichkeit betrachtet werden.
Das würde mich aber trotz allem nochmal interessieren. Der Verfassungsschutz oder auch das Bundeskriminalamt, die unterscheiden ja eben, da sprachen Sie auch schon von, mehrere Arten von politisch motivierter Gewalt. Rechtsextremistische, linksextremistische und auch die politisch motivierte Ausländerkriminalität. Man kann ja auch und muss auch von islamistisch motivierter Kriminalität, von Terrorismus, von Gewalt sprechen. Man unterscheidet also. Was macht denn aus Ihrer Sicht speziell linke Gewalt aus? Wo ist sie anders als rechte und andere Gewaltarten? Wo ist sie gleich etwa der rechten Gewalt oder der islamistischen? Kann man das so voneinander abgrenzen?
Nein, man kann das sehr schön differenzieren. Man sieht, dass die Zielgruppen andere sind. Die linke, linksextreme Szene hat Feindbilder. Dazu gehören tatsächliche oder vermeintliche Rechtsextreme, Rechte, neuerdings im Fokus die AfD-Funktionäre und Sympathisanten, Burschenschaftler, Fußballanhänger. Also es gibt eine ganze Palette von Leuten, die als Feind definiert wird. Und gegen die wird auch Gewalt ausgeübt. Zumeist gegen Sachen, gegen deren Autos, gegen deren Häuser. Aber eben, sie werden auch angegriffen, körperlich angegriffen. Die rechte Gewalt richtet sich im Wesentlichen gegen Ausländer, gegen Fremde, gegen Asylbewerber. Also beide gemeinsam haben sie, dass wenn die Polizei auftaucht, sie gegen die Polizei angehen. Sowohl Rechtsextreme als auch linksextreme Gewalttäter liefern sich öfter Auseinandersetzungen mit der Polizei. Also das haben sie gemeinsam. Mhm. Ansonsten sind die Zielgruppen ihrer Gewalt unterschiedlich.
Sie haben das jetzt ein bisschen anders dargestellt. Also die Zahlen, die ich mir angeguckt habe vom aktuellen Verfassungsschutzbericht, da gibt es einen zahlenmäßigen Rückgang an linken Gewalttaten im Vergleich zum vergangenen Jahr. Sie haben jetzt gesagt, das sei nicht so. Ich hätte Sie fragen wollen, worauf führen Sie diesen Rückgang an linken Gewalttaten, jedenfalls im Vergleich zum vergangenen Jahr, zurück? Sehen Sie so einen Rückgang oder sehen Sie den nicht?
Ja, es gibt einen Rückgang, aber der Rückgang ist so, dass, wenn man links-rechts vergleicht, das gleiche Niveau hat, 1700 Gewalttaten in etwa. Wenn man die extremistischen sieht, dann sind es deutlich weniger auf der linken Seite. Das liegt daran, dass es an Großereignissen fehlte. Das wird im Jahr 2017 wieder anders sein. Mhm. Die linken Gewalttaten, die Zahl der linken Gewalttaten, die hängt sehr stark von, ja, Ereignissen ab, wo mobilisiert wird und wo im Vorfeld viel Gewalt ausgeübt wird. Wenn Sie daran denken, jetzt in Vorbereitung, in Anführungszeichen Vorbereitung des G20-Gipfels, mhm, sind schon mehrere hundert Gewalttaten von Linken verübt worden. Also wird die Zahl deutlich ansteigen im nächsten Jahr. Und immer dann, wie 2016, wenn solche Großereignisse fehlen, dann geht die Zahl leicht zurück.
Also linke extremistische Gruppen werden also sozusagen anlassbezogen gewalttätig, würden Sie das so sagen? 2015 hatten wir ja gerade jetzt hier auch bei uns in Frankfurt zum Beispiel diese Blockupy-Proteste bei der Eröffnung, bei der Einweihung der EZB hier. Und deshalb waren wahrscheinlich dann, so sagen Sie es jedenfalls, dann auch die linken Gewalttaten größer im Verfassungsschutzbericht.
Ja, immer wenn solche Ereignisse wie die Eröffnung der EZB in Frankfurt oder wenn in Leipzig irgendwas passiert, in Berlin, in Hamburg. Das sind immer Ereignisse, da geht es richtig zur Sache. Da kommt die gewaltbereite Linke und neigt dazu, Straßenschlachten zu initiieren. Und das wird dann entsprechend schlägt sich entsprechend in der Statistik nieder. Nun ist die Erfassung dieser Gewalttaten, egal von wem ausgeübt, relativ kompliziert. Weil der einzelne Polizeibeamte, der das aufnimmt, muss das dann zuordnen. Ob er das dann immer richtig zuordnet, ist eine zweite Frage. Also insofern, es sind quantitative Zahlen, die noch nichts über die Qualität aussagen. Gewalttaten kann schwere Körperverletzung sein, kann aber auch nur ein Schubsen sein. Also man müsste das tiefer beleuchten. Das ist bisher leider nicht geschehen, um sagen zu können, ob die Gewaltintensität in den letzten Jahren zugenommen hat. Ich befürchte ja, weil mit dem Entstehen und mit der Ausbreitung der AfD hier ein Feindbild entstanden ist, wo sich Linke, nicht nur Linksextreme, dran abmühen, bis hin eben zu körperlichen Angriffen.
Ich würde trotzdem noch mal gern versuchen, einen Unterschied, den manche ja feststellen, zwischen linker und rechter Gewalt. Wir haben doch gerade seit 2015 einen plötzlichen Anstieg von rechten Gewalttaten verzeichnen müssen. Das hatten Sie ja auch schon gesagt. Das hat sicherlich damit zu tun, dass die vielen Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Ausländerfeindlichkeit ist ein starker Anlass, ein starkes Motiv für rechtsextremistische Gewalt. Mich würde mal eins interessieren, ist ein Unterschied zwischen rechter und linker Gewalt vielleicht nicht auch der, dass sich rechte Gewalt in manchen Bereichen, zum Beispiel in der Ausländerfeindlichkeit, in manchen Regionen vielleicht auch nur, heimlicher Sympathien eines Teiles der Gesellschaft sicher sein kann und dass das bei Linken ein wenig anders ist?
Nein, das ist bei beiden gleich. Wir haben im Sympathisantenumfeld, sowohl der Rechten als auch der Linken, immer Leute, die sagen, es geschieht denen recht. In der ostdeutschen Provinz sind es eher dann rechte Gewalttaten gegen Asyleinrichtungen, gegen Fremde, wo viele sagen, naja, was wollen die auch hier? Umgekehrt, wenn es gegen AfDler geht oder vermeintlich Rechte oder Burschenschaftler, da denken viele im linken Umfeld, na, das geschieht denen recht, wenn die mal eins auf die Mütze kriegen. Also es gibt in beiden Lagern dieses Umfeld, was sich nicht entschieden genug von der Gewalt distanziert.
In beiden Lagern, links wie rechts, distanzieren sich also, meint Professor Klaus Schröder, manche nicht genügend von Gewalt. Zu den Demonstrationen in Hamburg gegen den G20-Gipfel sind gewaltbereite Linksautonome angereist. Gewalttätige Anarchisten aus Griechenland sollten auch kommen. Viele der vielen tausend G20-Gegner aber demonstrierten friedlich und wollten mit Gewalt gar nichts zu tun haben. Aber Emily Laquerre, Sprecherin der sogenannten interventionistischen Linken, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird und auch zu Demonstrationen in Hamburg aufgerufen hatte, zeigte sich in der ZDF-Sendung von Dunja Hayali genervt von der Frage, wie hältst du's mit der Gewalt?
Das ist eine gute Frage, die kriege ich in diesen Tagen häufig gestellt. Aber die Gewalt, die sitzt in den Messehallen. Die Gewalt sind Donald Trump, der die Mutter aller Bomben wirft. Die Gewalt sind Erdogan mit seinem Krieg gegen die Kurden, mit seinem massiven Einsperren der Opposition. In jedem Interview werde ich nach der Gewalt gefragt. Und von wem geht die Gewalt eigentlich aus? Das ist doch ein asymmetrischer Verlauf von Gewalt. Also zu sagen, warum regen sich so viele Leute darüber auf, dass irgendjemand eine Mülltonne anzünden könnte? Wo sind die Leute, die sich aufregen über 5000 Mittelmeertote, über Abschiebungen nach Afghanistan? Und in diesen Tagen... Super. Und in diesen Tagen geht die Gewalt auch aus von der Polizei auf der Straße. Gestern Abend war ich vor Ort, als ein Straßenfest von der Polizei geräumt werden sollte und mit Wasserwerfern reinfuhr. Es gab keine Rechtsgrundlage dafür und das interessiert die Polizei in diesem Moment aber nicht.
Vielleicht also, so meint es jedenfalls Emily Laquerre, entsteht Gewalt, die man dann den Linksextremisten anlastet, durch die Polizei? Der ehemalige Bundesinnenminister Otto Schily, SPD, sieht das nicht so und er hielt in der gleichen Sendung der linken Aktivistin entgegen.
Wir sind eines der freiesten Staaten auf der Welt. Bei uns kann demonstrieren, wer will. Wer will, kann bei uns demonstrieren. Aber woran Sie vorbeisehen, Frau Laquerre, und das ist eine Erfahrung, die wir mit dem schwarzen Block von Ereignis zu Ereignis machen, dass immer der schwarze Block für Krawall sorgt. Und dann sind die Polizistinnen und Polizisten Adressaten von Steinwürfen und von Verbalinjurien und von Gewalttaten. Das darf man nun auch nicht übersehen. Das übersehen Sie ganz geflissentlich.
Der schwarze Block, das sind dann vermummte Gewalttäter, die eigentlich friedliche Demonstrationen sozusagen kapern und die Gelegenheit nutzen, Randale zu machen. Wie ticken Linke, die sich selbst militant nennen und die auch Gewalt richtig finden, wenn sie sie für politisch sinnvoll halten? Jörn Strähler-Pohl ist dem in Hamburg aus Anlass des G20-Gipfels nachgegangen.
Hamburg, meine Perle, Pflaster, Stein und Scherbe.
Naja, Steine schmeißen ist ein Teil von Militanz. Militanz ist erstmal ein deutlicher Ausdruck zu sagen, dieser ganze Kram muss umgeschmissen werden, um versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Welcome to Hell. Willkommen in der Hölle. Das ist der Slogan der Autonomen für den G20-Gipfel. Und der Hamburger Autor und Aktivist Ale Dumski ist einer der wenigen, die über den militanten Protest öffentlich reden.
Ich habe ja nichts gegen friedliche Protestler. Ich habe wirklich nichts gegen friedliche Protestler. Ich würde mir jetzt auch nicht anmaßen, denen zu sagen, das, was ihr da macht, ist alles schön, es ist auch alles ganz putzig, aber es wird einfach nie etwas verändern.
Dieser Kapitalismus heißt die Herrschaft von Männern. Bewegung heißt Revolte, mit allen Gendern.
Im vergangenen Jahr hat Ale Dumski ein kleines Buch veröffentlicht. Rede auf drei Stühlen heißt es und es ist ein Plädoyer für Militanz. Denn allein mit friedlichem Protest hätte man zum Beispiel das Atommüllendlager in Gorleben nicht verhindern können. Gewalt sei deshalb kein Selbstzweck, sagt Dumski.
Warum sollte ich Steine schmeißen, um des Steineschmeißens willen mit der Option dann auch einzufahren? Das steht in keiner Relation zu dem, was der Staat, das Militär, wer auch immer, die Möglichkeiten, die die haben, um etwas durchzusetzen.
Militanz als eine Art von Notwehr gegen den Staat. In einer Diktatur könne das sinnvoll sein. In einer Demokratie nicht, sagt der Hamburger Politikwissenschaftler Peter Niesen. Denn unabhängig von der Strafbarkeit von Gewalt gehe es in einer Demokratie darum, andere von seinem Handeln zu überzeugen.
Innerhalb von demokratischen Systemen sollte man sich überlegen, was das Spezifische ist am Widerstand in der Demokratie. Aus meiner Sicht kann das nur darin liegen, dass man versucht, mit den Mitteln des Widerstands zu kommunizieren mit seinen Mitbürgern und zu versuchen, die auf seine Seite zu bringen und zu versuchen, demokratische Mehrheiten zu stiften.
Und je weiter sich ein Protest von den rechtsstaatlichen Normen entferne, desto schwieriger werde es, ihn zu rechtfertigen. Gewalt werde zu einem Ritual.
Mir erscheint es so, dass die Militanz sich selbst ausdrückt, dass das eine expressive Art von Widerstand ist, dass das aber nicht unbedingt eine kommunikative Art ist, die andere Positionen überhaupt als Adressat ihrer eigenen Protestformen anerkennt.
Schauen wir aber einmal auf die Art der Gewalttaten von Linksextremisten und Rechtsextremisten. Beides sind ja keine geschlossenen Gruppen. Bei den Linken sind es vor allem sogenannte Autonome, bei Rechtsextremisten oft gewalttätige Neonazis. Seit neuestem beobachtet der Verfassungsschutz auch die sogenannten Reichsbürger. Ein solcher Reichsbürger ist angeklagt, im vergangenen Jahr in Georgensgmünd in Bayern einen Polizisten erschossen und 3 weitere verletzt zu haben. 179 Todesopfer von Gewalt, die man Rechtsextremisten zuordnet, zählt die Amadeo-Antonio-Stiftung seit 1990. Tote durch Linksextremisten gibt es dagegen, seit die Zeit der RAF vorbei ist, in Deutschland so gut wie gar nicht mehr. 2001 erstach ein langzeitarbeitsloser Mann den Arbeitsamtsdirektor von Verden bei Bremen. Er galt als psychisch krank, manche linke Autonome unterstützten ihn, andere distanzierten sich von ihm, etwa auf der linken Seite links unten in die Media.org, die ein wichtiges Kommunikationsmedium im linksradikalen Spektrum ist. 1992 wurde ein Mitglied der rechten Deutschen Liga für Volk und Heimat in Berlin erstochen. Dafür wurden später 3 türkisch- und kurdischstämmige Antifa-Aktivisten wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Geht man vor 1990 zurück, dann gibt es eine lange Liste von Mordopfern der RAF und anderer linker Terrorgruppen, unter anderem auch Alfred Herrhausen, der 1989 mit einem Sprengstoffanschlag in seinem Wagen in Bad Homburg ermordet wurde. Am 2. November 1987 wurden an der Startbahn West am Frankfurter Flughafen die beiden Polizisten Klaus Eichhöfer und Thorsten Schwalm erschossen. Dafür wurde Andreas E. verurteilt. Seitdem ist die Zeit des Linksterrorismus in Deutschland eigentlich weitgehend vorbei und aus linker Gesinnung heraus ist lange niemand mehr getötet worden. Dazu habe ich auch Professor Klaus Schröder gefragt. Wie sehen Sie das? Ist das nicht eine Zeit, die vorüber ist? Oder könnte linke Gewalt nach Ihrer Einschätzung in der Zukunft wieder ein Problem werden von einem ähnlichen Ausmaß wie der Terrorismus der RAF und anderer in den 70er Jahren?
Also im Moment ist das nicht absehbar. Die Bereitschaft und die Einstellung ist bei einer kleinen Zahl von Leuten sicherlich da. Aber sie schrecken vor dem Gang in den Untergrund, den Gang in den bewaffneten Kampf derzeit noch zurück. Das kann sich ändern, wenn sich die Umstände ändern, wenn insgesamt die Stimmung umschlägt. Wir haben ja in Deutschland eine doch sehr stabile soziale und politische Lage. Das hindert die Linken auch dran, noch militanter aufzutreten. Aber auch auf der rechten Seite, ich meine diese rassistischen Morde dieses Trios und ihres wahrscheinlichen Umfeldes, das hat ja niemand, auch die Antifa-Gruppen, die ja alle gut bezahlt immer alles beobachten, die haben das ja auch nicht festgestellt. Die Medienleute, die Journalisten haben das nicht festgestellt, die Wissenschaftler nicht. Das kam quasi aus dem Nichts. Und genau so kann es auf der linken Seite auch kommen, dass wenn sich die Situation zuspitzt, wenn meinetwegen ein Demonstrant bei einer Demonstration ums Leben kommt, vom Polizeiknüppel getroffen oder irgendwas, dann kann sich die Situation zuspitzen und dann kann eine Radikalisierung einsetzen, die hin zum Terrorismus führt. Ich glaube es derzeit nicht. Das liegt aber auch daran, dass die Sicherheitsbehörden und die Justiz, die RAF und die anderen linksterroristischen Gruppen relativ hart und umfassend bekämpft hat. Die Leute haben ja jahrzehntelang zum Teil im Gefängnis gesessen. Sie werden heute noch international gesucht und zum Teil gefasst. Also das schreckt viele auch ab. Und dann ist eben auch die Erkenntnis da, in der Bevölkerung finden wir mit solchen Aktionen wenig Zustimmung. Wenn Sie jetzt daran denken, an die Anschläge auf die Bahn in verschiedenen Orten der Bundesrepublik, das hat ja auch eine Gegenreaktion auch im linken Lager gefunden, dass solche Aktionen eher schädlich sind. Also insofern, die wären noch isolierter als die RAF und die Bewegung 2. Juni ist jedenfalls zu Beginn ihrer Mordserie waren.
Professor Klaus Schröder stellt also fest, dass die Linksterroristen der RAF von Polizei und Verfassungsschutz massiv und erfolgreich bekämpft worden seien. Es geht also. Rechtsterroristen wie die vom NSU konnten sich dagegen lange im Untergrund entwickeln, ohne dass sie auf dem Schirm der Sicherheitsbehörden erschienen. Niemand wusste, dass sie für die Morde an Migranten und an der Polizistin Michelle Kiesewetter verantwortlich waren. Obwohl wir ja mittlerweile aus den verschiedenen Untersuchungsausschüssen wissen, dass zahlreiche V-Leute nahe an dem NSU-Trio waren und es immer wieder mindestens Hinweise gab. Das nennt Klaus Schröder.
Es war ein klägliches Versagen der Sicherheitsbehörden, dass sie diesem rassistischen Trupp nicht auf die Spur gekommen sind, dass sie das nicht unterbunden haben. Das ist ein Skandal, ohne Frage.
Das war HR Info Politik. Linke Gewalt. Wie gefährlich ist sie? Wie verbreitet ist sie? Ist sie anders oder genauso wie rechte oder islamistische Gewalt? Haben wir gefragt. Sie können die Sendung jederzeit noch einmal hören oder herunterladen auf unserer Webseite hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Keppeler.